Audio Now.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Hallo und willkommen zur Spurensuche. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner HelloFresh. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich gerate oft in Stress, wenn ich nach der Arbeit noch schnell in den Supermarkt muss und etwas einkaufe. Und in der Regel vergesse ich manchmal in der Hektik so die wichtigsten Zutaten. Kennen Sie vermutlich auch. Wer sich diesen Stress ersparen möchte, für den ist HelloFresh die perfekte Lösung. Man wählt einfach die Kochbox aus, man bekommt grammgenau und frische Zutaten direkt nach Hause geliefert und kann dann ganz entspannt in 30 Minuten das kochen, worauf man sich gefreut hat. Probieren Sie also doch mal HelloFresh aus. Geben Sie einfach auf der Homepage hellofresh.de den Code Spurensuche im Bestellvorgang ein oder klicken Sie auf den Link in der Folgenbeschreibung und Sie sparen 45 Euro auf Ihre ersten Kochboxen.
Manchmal scheint ein Verbrechen wie aus dem Nichts zu kommen. Da passiert etwas Fürchterliches und es scheint keine plausible Erklärung dafür zu geben, wieso es geschehen ist. Der Fall, über den ich heute mit dem langjährigen Mordermittler Gerhard Starke spreche, ist genau ein solcher Fall. Er hielt damals die ganze Nation in Atem. Mein Name ist Bernd Volland und ich bin Reporter bei Stern Crime. Ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen zu können, den langjährigen Mordermittler Gerhard Starke. Hallo, Herr Starke.
Hallo, Herr Volland.
Vorab, wir führen das Gespräch aufgrund der momentanen Situation am Telefon. Das macht sich leider auch ein bisschen in der Qualität bemerkbar. Normalerweise reisen wir dann auch immer zu unseren Gesprächspartnern und treffen uns, sitzen mit ihnen dann in der Küche oder im Wohnzimmer. Das ist momentan etwas schwierig, daher dieser Weg übers Telefon, was man ein bisschen hört, aber ich glaube, dass wir trotzdem ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch führen können. Herr Starke, Sie waren 33 Jahre bei der Mordkommission in Koblenz. Dort ist man nicht nur für die Tötungsdelikte in der Stadt zuständig, sondern in der ganzen Region. Das heißt, es flattert einem Fälle aus der Stadt, aber auch aus den Dörfern auf den Tisch. Würden Sie Ihre Zeit dort als abwechslungsreich bezeichnen?
Also diese 33 Jahre waren sehr, sehr abwechslungsreich. Ganz einfach, weil man sagen kann, es ist kein Tötungsdelikt wie das andere. Jeder Mord stellt sich anders dar, jedes Motiv ist anders gelagert. Die Ausführung der Tat ist immer eine andere. Erschießen ist nicht gleich erschießen. Es gab auch keinen Routinefall. Man kann sagen, das Arbeiten an der Leiche und mit der Leiche wird irgendwann zur Routine. Aber alles, was darüber hinausgeht, zur Ermittlung der Täter und des Täters, ist sagenhafte Geschichte und ich würde das immer wieder machen.
Ich möchte heute mit Ihnen über einen Fall sprechen, der dann bleiben dann doch besonders war. Das ist auch ein Fall, bei dem der Täter wie aus dem Nichts über die Region kam. Der Fall beginnt für Sie am 21. März 1999. Da fällt Fußgängern in der Kleinstadt Remhagen etwas auf. Was genau ist da passiert?
An diesem Sonntag haben Besucher des Krankenhauses in Remhagen erkannt, dass aus dem gegenüberliegenden Reihenhaus Gegenstände aus der zweiten Etage aus einem Fenster geworfen wurden. Gegenstände, die auch entsprechenden Lärm verursacht haben. Dabei war ein kleines Fernsehgerät, ein Regalbrett und ein Korb. Die Leute, die das beobachtet haben, haben auch eine Frau am Fenster gesehen, die sich allerdings nicht artikuliert hat. Sie war dann auch plötzlich wieder verschwunden.
Also eine sehr, sehr schwer erklärliche Situation, ne, dass da auf einmal ein Fernseher aus dem Fenster fliegt.
Ja, ja. Die Leute, die das bemerkt haben, haben sich auch unterhalten über diese Sache. Und es war dann so, dass man recht schnell zu dem Entschluss kam, die Polizei zu verständigen. Denn das ist ja nun ein Geschehen, was Gott sei Dank nicht täglich festzustellen ist. Dann wurde die Polizei verständigt. In Remagen selbst gibt es also Schutzpolizei, die ist dorthin gefahren und hat die Wohnung aufgesucht, aufgebrochen und hat dann im Schlafzimmer dieser Wohnung eine schwer verletzte oder schwerst verletzte Frau gefunden. Jetzt war es für die Kollegin einfach, im gegenüberliegenden Krankenhaus Hilfe zu holen. Die Ärzte waren schnell da, haben den Kollegen allerdings beim Untersuchen des Opfers oder der Frau, der verletzten Frau, gleich Bedenken geäußert, dass die Frau diese Verletzungen, die ihr zugefügt wurden, überleben würde. Dennoch, die Frau wurde also ganz schnell ins Krankenhaus geschafft und hat dort auch einige Tage noch gelebt. Dann war es weiter so, dass die Leute, die Kollegen natürlich sich in der Wohnung umgesehen haben und unmittelbar neben dem Schlafzimmer war das Badezimmer. Und dort sind sie also abrupt stehen geblieben. Eine Frau lag vor der Badewanne in Bauchlage gefesselt in ihrem eigenen Blut. Und in der Badewanne lag ein Mann, auch gefesselt an Füßen und Händen und auch ganz erhebliche Stichverletzungen im Gesicht und Oberkörperbereich. Dann haben die Kollegen natürlich ihre Ermittlungen eingestellt und haben gleich dann die Mordkommission, sprich uns, verständigt. Und für uns war dann an diesem Tag das Wochenende zu Ende. Wir sind gegen 18 Uhr, 19 Uhr dort in Remagen eingetroffen und haben die ersten Ermittlungen übernommen.
Mhm. Wann kommen Sie an den Tatort? Sind da die Leichen noch da? Oder?
Ja, da. Selbstverständlich. An dem Tatort wird nichts verändert seitens der Schutzpolizeibeamten, die dort eingetroffen waren. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wer erkennt oder wenn man erkennt, dass dort ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat, wird der Tatort großräumig abgesperrt. Es wird nichts verändert und es wird das Eintreffen von der Mordkommission und ihren Mitgliedern abgewartet.
Und was war Ihr erster Eindruck von diesem Tatort?
Es war, ich sag mal, ungewöhnlich, dass man quasi zwei Leichen und eine schwer verletzte Person findet an einem Tatort. Es gibt schon mal Tatorte, wo mehrere Leichen liegen. Aber hier war es also so, dass man herkömmlich gesagt hat, hier sieht es aus wie im Schlachthaus. Mhm. Da war ja alles voll Blut. Das ganze Schlafzimmer, das Bett im Schlafzimmer, das war durchtränkt voll Blut am Fenster, wo die Frau diese Gegenstände rausgeworfen hat. Blutanhaftungen auch unter dem Fenster, weil sie da wieder zusammengesackt ist und liegen blieb. Das war also schon außergewöhnlich. Der erste Gedanke war, haben wir es hier mit einem oder mit mehreren Tätern zu tun? Drei Leute so zuzurichten, das bedarf schon einer gewissen Brutalität und auch, ja, ich sag mal, wie so ein Todesdrang, der dort vom Täter ausgegangen sein muss, wenn er alleine war. Mhm. Es waren Überlegungen, wie kann es denn sein, dass einer drei Menschen so zurichtet nacheinander, ohne dass die Leute sich dagegen wehren.
Also es waren keine Kampfspuren am Tatort zu sehen.
Es war nichts erkennbar, dass dort ein Kampf stattgefunden hat, außer im Schlafzimmer. Da war es so, dass man sagen könnte, auf diesem Bett hat sich also eine gewisse Zeit lang irgendetwas Fürchterliches zugetragen. Man wusste ja auch, die Frau lebt ja noch.
Also es ist
die Frau war nach Aussagen der Ärzte genauso verletzt wie die beiden Leichen.
Auf dieselbe Art und Weise angegriffen worden.
Ja.
Es ist also ein Tatort, der auf ein sehr brutales Verbrechen und gleichzeitig aber auch ein rätselhafter Tatort. Ne? Sie haben ja auch keine Erklärung dafür, warum jetzt da die Fernseher aus dem Fenster und Gegenstände aus dem Fenster geflogen sind.
Nein, dass man wusste das nicht, wieso das so geschehen ist. Dennoch, wenn man also jetzt sich diesen Tatort ansieht, kann man sagen, die Frau hat in ihrem Überlebenswillen versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Versucht, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie diese Gegenstände aus dem Fenster geworfen hat, sodass also irgendjemand auf diese Situation aufmerksam wird, wie es dann letztlich auch geschehen ist.
Was haben Sie denn über die Opfer in Erfahrung gebracht?
Als wir an den Tatort kamen, hatten die Kollegen der Schutzpolizei sich über die Identität der Personen schon informiert. Es waren ja drei ältere Personen aus Remagen selbst, die auch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit zurückliegend im Ort bekannt waren. Und so war es also, dass die Kollegen uns sagen konnten, bei den beiden Toten handelt es sich um ein Ehepaar. Und bei der verletzten Frau handelt es sich um die Frau, die dort in dieser Wohnung tatsächlich wohnhaft war.
Wenn Sie sagen, Sie waren im Ort aufgrund Ihrer beruflichen Situation bekannt, dann meinen Sie nicht, dass Sie im Milieu tätig waren, sondern dass Sie angesehene Bürger der Stadt in seriösen Berufen waren?
Das waren rechtschaffende Unternehmer. Die waren in Remagen bekannt. Auch weil sie schon ewig dort wohnten und weil sie ein großes Unternehmen hatten. Und
was waren Ihre nächsten Schritte?
Ja, dann war es also so, dass der Erkennungsdienst begonnen hat mit der Spurensicherung in der Wohnung. Und das war für uns eigentlich schon klar, dass diese Spurensicherung sich über Tage hinziehen wird. Denn wer so gearbeitet hat seitens des Täters in der Wohnung, der hat möglicherweise irgendwo eine Spur hinterlassen, die nicht übersehen werden darf. Wir, die Ermittler, haben dann uns mit den Hinterbliebenen beschäftigt. Und zwar in der Form, und das muss man wissen, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass in solchen Delikten auch die Hinterbliebenen als mögliche Täter anzusehen sind. Insbesondere, wenn man weiß, dass Kapital möglicherweise eine Rolle spielen kann. Das ist immer, nicht jetzt nur in diesem Fall, das ist immer eine ganz diffizile Angelegenheit. Auf der einen Seite überbringt man eine Todesnachricht, auf der anderen Seite beobachtet man die Angehörigen, wie sie reagieren, ob da möglicherweise irgendetwas ersichtlich ist in ihrer Gestik, in ihrer Mimik. Das ist wie so ein zweiseitiges Schwert.
Das heißt, Sie überbringen die Nachricht dann auch immer persönlich?
Das hat sich in den folgenden Jahren geändert. Sehr oft haben wir dann einen Geistlichen zu Hilfe genommen, um diese Nachrichten zu überbringen, weil die Leute ganz anders reagieren auf den Geistlichen und der das auch sicherlich in seiner Art besser rüberbringen kann. Hier war es so, dass wir also die Nachricht überbracht haben. Dabei erfuhren wir dann ja auch, dass es dort noch einen Mann gibt, einen Ehemann von dieser schwer verletzten Frau. Der war ja für uns nicht bekannt, war nicht in der Wohnung. Und wir konnten durch die Angehörigen relativ früh erfahren, dass diese Familie am Rhein liegend eine Villa gekauft hat. Eine alte Villa, die renoviert wurde. Die haben uns das beschrieben, die Leute. Wir sind dorthin gefahren, oder ein Kollege und ich sind dorthin gefahren, haben diese Villa da gesehen und konnten gleich erkennen, diese Villa ist also Baustelle. Und dann sind wir in diese Villa rein, das war also kein Problem, da war so eine Bautüre. Und dann haben wir nach dem Herrn Schröder gerufen Es gab keine Nachricht, es gab keinen Ton, keine Erwiderung unserer Rufe. Und in der ersten Etage haben wir dann den Herrn Schröder gefunden. Der Herr Schröder lag auch in Bauchlage, ja, ich würde sagen, im Bauschutt quasi. Er war vollständig bekleidet. Er war gefesselt an Händen und an Beinen. Er hatte ganz erhebliche Gesichts- und Oberkörperverletzungen, die dem ersten Anschein nach ähnlich aussahen wie die bei den Personen in der Wohnung. Für uns nicht erklärbar und auch heute nach Abschluss dieser Ermittlungen nicht erklärbar, war über ihm ein Schirm aufgespannt. Und sein Oberkörper war mit Bauschutt überschüttet.
Konnten Sie sich da irgendeinen Reim daraus machen?
Wir haben uns gedacht, der Täter hat möglicherweise den Bauschutt auf der Leiche ausgeschüttet, um Kontaktspuren seiner Kleidung zu verwischen. Das war unsere Überlegung. Das könnte ein Grund gewesen sein. Aber warum der Schirm aufgespannt war, das hat sich uns nicht dargestellt. Erkennbar für uns war allerdings in dem Bereich schon, dass das Klebeband, was bei den Opfern in der Wohnung Verwendung fand, auch bei dem Herrn Schröder in der Villa angewandt wurde. Und das ist ganz offensichtlich.
Das war zur Fesselung genutzt worden, das Klebeband. Ne? Die waren mit Klebeband alle gefesselt.
Ja, genau. Und das war wohl von den Handwerkern in der Villa abgelegt.
Das heißt, Sie haben auch Sie können immerhin den Weg des Täters nachvollziehen. Er hat zuerst in der Villa den einzelnen Mann überfallen und oder getötet und hat sich dann zum anderen Haus aufgemacht.
Das war eine Vermutung, aber wir wussten es ja nicht. Mhm. Wir wussten nicht der Zusammenhang, wie Villa, Mord an dem Mann, Wohnung, Mord an dem Ehepaar, die schwere Verletzung der Ehefrau, des Getöteten aus der Villa. Es gab keine zeitliche Bindung, weil wir keine Zeugen hatten.
Sie haben die Nachricht den Angehörigen überbracht und die auch befragt. Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte auch für ein mögliches Motiv?
Nein, es gab keinerlei Anhaltspunkte für ein Motiv. Die Kinder der beiden Familien waren also nicht in der Lage, irgendwo ein Motiv zu finden. Die finanziellen Verhältnisse waren geordnet. Das Geld, was die Familien hatten, lagerte ordnungsgemäß auf der Bank. Man hatte im Haus nur so viel, wie man zum täglichen Leben braucht. Wir konnten von den Angehörigen erfahren, dass dieses getötete Ehepaar an diesem Sonntagmittag um die Mittagszeit in Remagen in einem Restaurant waren zum Mittagessen. Wir haben in dem Restaurant erfahren, dass dieses Ehepaar telefonisch verständigt wurde von irgendjemandem und dass die daraufhin getrennt voneinander, aber hastig dieses Restaurant verlassen haben.
Als hätte es einen Alarmruf gegeben.
Ja, ja. Getrennt deswegen, weil die Frau zuerst gegangen ist und der Ehemann die Rechnung noch beglichen hat. Und daher wussten wir auch, dass der Täter wenigstens 4 Stunden in der Wohnung gewesen ist. Denn zwischen Verlassen des Ehepaares aus dem Restaurant bis zum Wahrnehmen der Besucher aus dem Krankenhaus über diese Gegenstände, die aus dem Fenster flogen waren, gut 4 Stunden dazwischen. Das heißt, für uns war klar, der oder die Täter haben sich wenigstens 4 Stunden an diesem Tatort aufgehalten. Interessant für die Spurensicherung, wenn jemand so lange irgendwo ist, müsste er eigentlich irgendetwas hinterlassen haben.
Aber es ist ein sehr mysteriöses Setting und es gibt eigentlich im Umfeld gibt es kein Tatmotiv.
Ja.
Wo kam Ihr erster Anhaltspunkt her dann?
Die Kollegen der Spurensicherung haben also, ich würde fast sagen, täglich ihre Spuren dem Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz überbracht. Da war immer ein Kurier unterwegs, der die Spuren dort abgegeben hat, damit die bei den einzelnen Stellen, wo die abgeglichen werden, untersucht werden konnten. Und wir standen ja immer wieder in Verbindung mit den Kollegen der Spurensicherung und wir haben immer wieder nur gehört, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Die Spuren, die wir hier finden, es gab natürlich Vergleichsfingerabdrücke zum Beispiel von dem getöteten Ehepaar, es gab Vergleichsfingerabdrücke von der verletzten Frau und auch von dem getöteten aus der Villa. Das konnte man relativ schnell vergleichen. Die Fingerspuren, die man dort findet, sind alle von Berechtigten. Die sind alle von Berechtigten. Und dann wurde natürlich überlegt, was hat das zu bedeuten?
Also Berechtigten, von Berechtigten heißt von Leuten, die ganz normal Zugang zu dieser Wohnung
hatten. Die in der Wohnung gelebt haben, ja. Oder zu Besuch waren. Ja. Das war also eine Überlegung. Der Täter muss eigentlich oder die Täter müssen eigentlich Handschuhe getragen haben. Was heißt das? Was bedeutet das? Man kann davon ausgehen, dass es Täter sind, die Gerichts- und Polizei erfahren sind. Sie wissen, dass man Spuren hinterlassen kann, die dann letztlich zu ihnen führen. Wir hatten ja keinerlei Anhaltspunkte. Wir hatten absolut keinerlei Anhaltspunkte. Jeden Tag und jede Stunde haben wir mit dem Erkennungsdienst gesprochen. Immer wieder kam diese, es gibt nichts Neues, wir finden nichts, hier gibt es keine Spuren von dem Täter und keine Kontaktspuren und nichts. Und ich kann heute nicht mehr sagen, wie lange das so ging. Ich meine, nach 4 Tagen oder nach 5 Tagen kam dann der erlösende Anruf von dem Landeskriminalamt zu uns, dass man einen Fingerabdruck gefunden hat. Und dieser Fingerabdruck ist hinterlegt. Er ist einem Straftäter zuzuordnen.
Und da hörten Sie erstmals den Namen Dieter Zurwehme.
Richtig.
Der später sehr prominent werden sollte.
Ja, wir waren natürlich unheimlich euphorisch, klar. Wenn man nach Tagen des Stocherns im Heuhaufen dann plötzlich die Nadel findet. Und der Zurwehme war für uns ein unbeschriebenes Blatt. Er ist durch die Übermittlung seiner Akten und Sprachen mit den entsprechenden Stellen wurde uns bekannt, um wen es sich dabei handelt.
Später war der natürlich jedem ein Begriff im Land, der sich der Zeitung las oder Nachrichten sah. Aber zu dem Zeitpunkt war Dieter Zurwehme war eigentlich kein Begriff. Ne? Er war ein entflohener Häftling. Was erfuhren Sie gleich über ihn, über seine Taten?
Ja, wir haben in Erfahrung gebracht, dass er ganz grob 1973 ein Tötungsdelikt begangen hat im Raum Düren und dass er daraufhin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der ist also von dem 166. Hafturlaub nicht zurückgekehrt. Und das schon am Jahresende 98.
Der saß in Bielefeld ein oder hätte eigentlich dort einsitzen sollen?
Der saß in Bielefeld, ja.
Und war dann schon mehrere Monate absent?
Er war drei Monate unterwegs, ja, bis der Weg ihn dann nach Remagen führte. Er war mit dem Fahrrad unterwegs. Wir haben ein Fahrrad an der Villa gefunden.
Wie macht man sich dann ein näheres Bild über diesen Mann? Der kommt dann aus der Ferne, ist der quasi nach Remagen gekommen?
Ja, wir haben natürlich die JVA aufgesucht. Wir haben mit dem Personal gesprochen, mit dem Leiter. Wir haben uns die dortigen Unterlagen angesehen. Wir haben mit den Polizeidienststellen in Düren und in Aachen telefoniert und gesprochen, wo sich diese Tat damals da in 73 zugetragen hat und haben auf diesem Weg dann ein Bild von Zurwehme bekommen, das uns eigentlich die Augen geöffnet hat. Wir erfuhren, dass Dieter Zurwehme 1973 in Düren eine junge Frau getötet hat. mit einem Fadenmesser, mit einer Brutalität, die der gleicht, die wir hier an den beiden Tatorten vorgefunden haben. Das heißt, auch in Düren war es so, dass er mit einem großen Messer auf das Opfer eingestochen hat. Wir waren natürlich jetzt an der Person interessiert, auch was seine Biografie anbetrifft, und wir konnten in Erfahrung bringen, dass er als uneheliches Kind geboren wurde, wobei die Bestrebung des vermeintlichen Vaters erst ans Licht gebracht hat, dass er nicht der Vater war, sondern der Vater war ein algerischer Kriegsgefangener. Der Junge wurde dann von seiner Mutter an zur Adoption freigegeben. Es gab ein Elternpaar, die sich dem Jungen angenommen haben. Aber auch sie wurden mit ihm wohl, selbst in der frühesten Jugend kamen sie mit ihm nicht zurecht. Als 13-Jähriger ist er erstmalig in Erscheinung getreten, als er eine 15-Jährige überfallen hat und ihr Geld abgenommen hat. In der Folgezeit hat er Frauen überfallen, um an Fahrzeuge zu gelangen, an Fahrräder zu gelangen, an Autos zu gelangen. Alles das führte letztlich dazu, dass er in Fürsorgeerziehung kam, also in ein Erziehungsheim, wo er sich allerdings auch nicht lange aufgehalten hat. Er ist schnell geflüchtet und wurde dann an der Grenze zu den Niederlanden wieder aufgegriffen, zurückgebracht, ist erneut geflüchtet. Er hatte Verwandte in den Niederlanden, die er dann auch besucht hat. Er kam erneut in ein Heim und ist dann immer wieder geflohen und wollte letztlich auch in die Fremdenlegion. Das heißt, er hat sich also abgesetzt nach Frankreich und wollte dort der Fremdenlegion beitreten. Dort hat man ihn allerdings nicht genommen, weil er ganz offensichtlich falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat, insbesondere was das Alter anbetrifft. Er wurde wieder zurück nach Deutschland gebracht und kam dann hier wieder in Konflikte mit den Gesetzen, sodass er letztlich eingewiesen wurde wegen schweren Diebstahls und Unterschlagung. Und das hat sich also durchgezogen in den Jahren 59 mit einem Überfall auf eine 50-jährige Frau. Der wollte er Geld und wollte Sex von ihr. Sie hat gesagt, dass sie 5 Kinder hat und ihn angebettelt hat, von ihr abzulassen. Das hat er dann auch getan. Und dann hat die Frau ihm sogar aus Dankbarkeit noch 5 D-Mark gegeben. Und so zog sich sein Lebenswandel durch.
Also Unterbringung, schwere Straftaten, Gefängnis, wenn er rauskommt, bald wieder das nächste Verbrechen. Und dann 1973 dann eben ein Mord, für den er dann zu lebenslänglicher Haft verurteilt wird. Sie haben auch einiges über seinen Aufenthalt in der JVA in Erfahrung gebracht.
Es ist in den Unterlagen ersichtlich gewesen, dass er 1984 und 1987 beurteilt wurde, begutachtet wurde in der JVA. Es ist mir nicht mehr im Sinn, im Detail, wie diese Beurteilung ausgegangen ist. Ich weiß nur, das Ergebnis dieser ganzen Beurteilungen und Begutachtungen mündeten darin, dass er ab 1987, 88 Vollzugslockerungen bekam.
Das heißt, er bekam sogenannten Hafturlaub.
Am Anfang keinen Hafturlaub, aber er konnte sich freier bewegen in der JVA. Er hat Lockerungen bekommen, die letztlich dann ab 1988 in regelmäßigem Hafturlaub mündeten. Es ist heute nicht nachvollziehbar, wie man dieses Gutachten oder diese Begutachtungen so auslegen konnte. Die Kollegen in Nordrhein-Westfalen, die für ihn damals zuständig waren, haben sich also mit Staatsanwaltschaften und gegen diese Bevorzugungen des Zurrehme gewehrt, erfolglos. Verantwortlich war die Leitung der JVA und die Leitung der JVA hat das so entschieden und hatte natürlich das Argument, der kommt ja immer wieder zurück aus seinem Hafturlaub. Der hat sogar in seiner Zeit in der JVA Latein und Französisch gelernt. Er hat sich weitergebildet. Er hat versucht, draußen in der Zeit, in der er Hafturlaub hatte, sich Geld zu verdienen.
Wobei es ja eben dann auch schon vor den Taten in Remagen dann doch zu einem Zwischenfall kam.
Er war ja auch mal mit einem Mithäftling unterwegs und hatte sich wiederum versucht, ins Ausland abzusetzen. Man hatte sich glaube Gaspistolen besorgt, Messer besorgt und hat dann in den Niederlanden auch Überfälle begangen, die dann auch wieder erneut zur Festnahme führten. Das wurde, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, nicht unter den Teppich gekehrt, aber es gab also keine großen Nachteile für ihn dadurch. Der Erfolg war dann, dass er 1998 nicht zurückgekommen ist.
Im Dezember 1998, da ist er dann jetzt mittlerweile 56 Jahre alt und wie Sie jetzt wissen, war er eben auch bei Ihnen in Remagen und hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 4 Menschen getötet. Wie lief die Fahndung ab jetzt nach ihm?
Wir konnten in Erfahrung bringen, auch durch die Angehörigen, dass das Ehepaar aus dem Restaurant mit 2 Autos zu der Wohnung gefahren ist. Und bei der Tatortaufnahme fehlte also ein Fahrzeug im Hof. Das heißt, wir mussten davon ausgehen, dass der Täter beim Verlassen des Tatortes sich eines Fahrzeuges bemächtigt hat und damit geflüchtet ist. Natürlich wurde also die Fahndung jetzt auch namentlich und mit Lichtbildern betrieben, nach Zurrehme, ebenso auch nach dem fehlenden Fahrzeug. Dieses Fahrzeug konnte dann relativ schnell in Bonn am Bahnhof gefunden werden. Nun fahren von Bonn aus Züge in den Norden und in den Süden und in den Osten und überall hin. Die Staatsanwaltschaft hat dort mitgespielt und hat zum Beispiel eine Auslobung veranlasst in Höhe von 10.000 D-Mark zur Ergreifung des Zurrehme. Wir haben eine Flut von Hinweisen erhalten, wo man ihn gesehen haben will. Das ist uns über den Kopf gewachsen. Wir waren rein personell nicht in der Lage, diese Fahndung in der ganzen Bundesrepublik zu koordinieren. Deswegen haben wir die Fahndungsmaßnahmen dem Landeskriminalamt in Mainz übergeben. Dort gibt es eine sogenannte Zielfahndungsabteilung, die sich dessen angenommen hat.
Also es ist Segen und Fluch zugleich. Prinzipiell ist es ja wünschenswert, dann möglichst viele Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen und eine möglichst wachsame und aufmerksame Bevölkerung zu haben. Aber es ist dann auch schwer zu filtern.
Wir waren damals 9 Personen in der Mordkommission, das ist nicht zu bewerkstelligen, das geht ganz einfach. Dafür ist das zu viel. Und es war ja auch so. Es sind ja Hinweise eingegangen. Ich kann mich erinnern, er war in Lindau am Bodensee. Eine Stunde später war er in Mecklenburg-Vorpommern. Und alles Dinge, die man nicht abtun kann. Nein, dort wurde die Polizei eingesetzt. Dort wurde die Hinweise aufgenommen von der zuständigen Polizei. Die haben Suchmaßnahmen in die Wege geleitet. Da wurden Waldstücke durchsucht. Dort wurden Maisfelder durchsucht.
Und dann wurde er auch in Thüringen gesichtet.
Eine makabere Angelegenheit. Wir haben von der Polizei in Dessau eine Information bekommen, dass dort eine Person durch die Polizei erschossen wurde. Es gab einen Hinweis auf eine Pension, in der zur Weme übernachten sollte. Angestellte dieser Pension haben die Polizei verständigt. Die Polizei ist zur Nachtzeit dann in diese Pension. Es waren zwei Kollegen in ziviler Kleidung und der Pensionswirt hat an dem Zimmer, in dem der vermutliche oder vermeintliche Zureme schläft, geklopft und sich mit Zimmerservice und dergleichen bemerkbar gemacht, jedenfalls. Der Mann, der dort in diesem Zimmer übernachtet hat, ist an die Tür und hat die Tür aufgemacht und sieht in einem halbdunklen Flur zwei dunkel gekleidete Personen mit Pistolen in der Hand. Er hat die Tür zugeknallt und die Kollegen haben durch die Tür geschossen und haben diesen Mann erschossen. Dann stellte sich natürlich heraus, dass nicht zur Weme. Und das gab ganz erhebliche politische Verwicklungen. Den Ausgang dieser Ermittlungen, die dort in Thüringen geführt wurden, ist mir nicht bekannt. Wir haben es auch dabei belassen, uns nicht weiter darum zu kümmern. Das ist was, was in dem Land Thüringen geregelt werden musste. Und ich weiß nicht, ob die Kollegen damals bestraft wurden. Jedenfalls wurden dort Verfahren eingeleitet.
Aber das waren ganz normale Streifenbeamte, also keine...
Das waren normale Vollzugsbeamte der Polizei, die in Zivil unterwegs waren.
Die sich möglicherweise auch etwas selbst überschätzt haben im Vorgehen. Also die waren nicht ausgebildet jetzt für eine Festnahme eines gefährlichen Verdächtigen. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie davon erfuhren? Sie sind ja auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen und Sie sind ja zugleich auch unter Druck. Ne? Das ganze Land ist in Aufregung, hat auch Angst und dann passiert sowas. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie das hörten?
Ach du Scheiße, wie kann sowas passieren? Gottes Willen, jetzt wird das natürlich auch in der Presse bekannt. Das wird dann auch berichtet. Das macht doch unsere ganze Fahndung, rückt das in ein schlechtes Licht. Und die Hilfe sucht aus der Bevölkerung. Da wurde ja täglich im Fernsehen berichtet. Wir hatten ja Bilder von ihm aus der JVA, wo er einsaß, die wir im Fernsehen veröffentlicht haben, die in Presse veröffentlicht wurden. Alles war auf das Wohlwollen und die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Und dann passiert so ein ganz schlimmes.
Er wurde dann auch noch mehrfach in Thüringen gesichtet, obwohl sich herausstellte, dass er zu keinem Zeitpunkt sich in Thüringen aufgehalten hatte tatsächlich.
Wenn deutschlandweit jemand gesucht wird oder europaweit jemand gesucht wird, dann kann man nicht ausschließen, dass es dort Hinweise gibt, die nicht den geringsten Hintergrund haben. Das ist dann so, dann spricht man miteinander und der eine, da ist der Finger verletzt und bei dem dritten ist der Arm schon ab. Das sind also Dinge, die man nicht verhindern kann.
Und woher kam dann der erste Hinweis, bei dem Sie sagen konnten, ja, da hat man ihn jetzt tatsächlich gesichtet?
Es gab einen Vorfall in Norddeutschland, wo ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt worden ist. Einen ganzen Tag lang vergewaltigt worden ist. Das Mädchen hat das überlebt. Das hat sich an die Polizei gewendet. Und im Rahmen dieser Ermittlungen wurden Kleidungsstücke aus einem Rucksack wohl stammend, den zur Weme mitführte, gefunden. Es war so, dass das Mädchen den Täter aufgrund der langen Tatzeit fast einen ganzen Tag beschreiben konnte. Ein weiterer Fall, unmittelbar danach, einen Tag oder zwei Tage später, ein Überfall auf eine junge Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Er wollte von dieser Frau das Fahrrad. Er hat sie angesprochen, die Frau konnte ihn beschreiben, die Frau wurde nicht sexuell belästigt. Er hat zwar auf sie eingewirkt, so dass sie zu Fall kam, aber nur, um sich deren Fahrrad zu bemächtigen. Die Personenbeschreibung deutete eindeutig auf Zugewebe.
Wir befinden uns jetzt in Niedersachsen.
In Niedersachsen, genau. Es gab dann weitere Einbrüche in Gartenhäusern, in Schrebergärten. Es gab auch einen Überfall auf einen Mann, der dort in seinem Schrebergarten sich aufhielt. Von dem hat Tour Wehme den Fahrzeugschlüssel erpresst und ist mit dessen Fahrzeug geflüchtet. Auch der Mann konnte den Täter beschreiben. Auch das, was er mit sich führte, mit Rucksack und Zelt und solchen Dingen.
Wie erklärt es sich, dass dieser Mann, der ja eigentlich ein dringendes Bedürfnis haben sollte, sich möglichst unauffällig zu verhalten, eine Vergewaltigung begeht?
Es gibt eigentlich keine Erklärung dafür. Es gibt insbesondere keine Erklärung dafür, wieso er das Mädchen nicht getötet hat anschließend. Denn er war ja auf der Flucht, ihm war klar, er wollte nie wieder ins Gefängnis. Und die Tatsache, dass er in seinem sexuellen Trieb jetzt hier so ein junges Mädchen an einem Kanal antraf und sich an ihr verging, ohne dass sie weiter zu Schaden gekommen, ohne dass sie getötet wurde. Das war uns nicht erklärlich. Das hat er nicht gemacht. Er weiß es selbst nicht, warum. Dieses Mädchen hatte unsagbares Glück, dass sie das überlebt hat.
Aber auch unsagbares Leid und Schäden wahrscheinlich davon getragen.
Das steht außer Zweifel, ja. Nee, das kam ihr ja auch erst später, als sie von der Polizei vernommen wurde. Und man hat ihr gesagt, wer das gewesen ist. Das war wie ein zweiter Schock, ja. Weil sie dann wusste, in welcher Gefahr sie sich befand.
Er hat dann eben, wie Sie sagten, einen Kleinlastwagen entwendet. Da sind wir auch noch in Niedersachsen, ne? Ich glaube im Raum Cuxhaven.
Auch in Niedersachsen, ja.
Wie lange ist er mittlerweile auf der Flucht?
Das wird so Mitte August gewesen sein, wo er dieses Fahrzeug genommen hat und ist damit geflüchtet, so lange, bis kein Sprit mehr im Fahrzeug war.
Das heißt, Sie sind fünf Monate mittlerweile auf der Suche nach diesem Mann. Sie sind der verantwortliche Ermittler oder Ihr Team ist verantwortlich, ja, eigentlich dazu, diesen Täter zu überführen. Sie sind aber angewiesen auf eine Fahndung, die durch die ganze Republik geht, mit Sichtungen überall, wo dann jemand versehentlich erschossen wird, wo es zu schwersten Straftaten, eben auch einer Vergewaltigung an einer 15-Jährigen kommt. Wie erlebt man diese Zeit dann als Ermittler? Sie sitzen in Koblenz und starren Sie da aufs Telefon und hoffen, dass es endlich klingelt, oder bearbeiten Sie parallel andere Fälle, weil Sie können ja nichts machen eigentlich.
Ja, aber dieses Verfahren ist so umfänglich. Wir haben die Spuren, die es gab, abgearbeitet. Das heißt, die ganzen Hinweise, die kamen, wo er sich aufgehalten hat oder wo er sich aufhält, dort wurden also Vernehmungsersuchen hingeschickt, dort wurden mit den Kollegen gesprochen. Wir haben die Rückmeldungen von denen bekommen in schriftlicher Form, was in der Akte zusammenzuführen ist. Wir waren eigentlich mit 4 Kollegen ständig mit dieser Geschichte beschäftigt, ohne jetzt da zu sitzen und zu hoffen, jetzt klingelt das Telefon und jetzt hat man ihn. Zum Beispiel diese Mitteilung aus Südfrankreich. Im Rahmen der Fahndung werden wir darüber informiert, dass in Südfrankreich 4 Personen getötet wurden. Mit einem Messer, wahrscheinlich mit einem Kampfmesser. Bestialische Art und Weise in einem abgelegenen Haus. Ja, uns war bekannt, Tour Wehme wollte in die Fremdenlegion. Tour Wehme hat Französisch gelernt. Tour Wehme war in Frankreich. Er kennt sich aus. Wir waren in Absprache mit den Kollegen in Südfrankreich und waren eigentlich schon unser Köfferchen am Packen. Und dann kam von dort die Meldung, dass man einen Bauarbeiter aus der Nachbarschaft festgenommen hat, der zugegeben hat, diese Leute getötet zu haben. Dinge, die ja eine ganze Woche beschäftigen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Spuren wir hatten, die abgearbeitet werden mussten.
Dann kam der Anruf tatsächlich.
Man kann es eigentlich nur in einer Euphorie beschreiben. Es klingelt das Telefon, es meldet sich die Polizei in Greifswald und sagt, wir haben Zoreme festgenommen. Wissen Sie, das ist nach 5 Monaten Suche, nach 5 Monaten Fahndung, Überstunden und. Dann kommt dieser Anruf. Wenn ich jetzt daran denke, stellen sich mir noch die Haare am Arm. Wir haben mit den Kollegen gesprochen. Wie sieht der aus? Schickt uns Bild. Fax. Was hat er bei sich? Wie kam es zu der Festnahme? Ist da was passiert? Hat er sich gewehrt oder? Alles diese Dinge, die parallel dazu liefen, dass von uns 2 Kollegen in einer anderen Mordsache in Buchholz südlich von Hamburg war. Und dann wurde das also bestätigt, dass Zoreme festgenommen ist. Und dann habe ich die dann von Buchholz aus quer durch den Norden nach Greifswald geschickt. Weil es ja auch darum ging, dass nicht der eine oder andere Kollege ohne die genauen Sachkenntnisse von unserer Vierfachmord dort sich dessen annimmt und fängt an, den zu vernehmen.
Weil dann kann möglicherweise dann die Tür zugehen.
Ja, eben. Deswegen war es also gut, dass die beiden Kollegen relativ nah an Greifswald waren, sage ich mal. Und die sind dann dorthin gefahren und haben dann mit den Greifswalder Kollegen das alles abgesprochen.
Der Fall tritt ja wahrscheinlich häufiger auf in Ihrem Alltag, dass ein Täter gefasst wird von einer anderen Polizei. Ist das eine größere Diskussion, um zu verhindern, dass die den vernehmen? Ich meine, Zoreme zu fassen ist ja eigentlich ein spektakulärer Vorgang. Da ist ja jeder stolz. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Kriminalbeamten dann natürlich auch drauf brennen, ihn als erstes zu befragen.
Schauen Sie, in so einem mysteriösen Fall traut sich, glaube ich, kein Außenstehender, da großartig zu fragen. Vielleicht global haben sie die Leute da umgebracht oder irgendwas, aber ins Detail können die ja gar nicht gehen, weil sie die ganze Situation, wie wir sie vorgefunden haben, nicht kennen. Es ist natürlich klar, die Presse ist da. Der war in Greifswald festgenommen, da klingeln bei uns die Telefone am Stück. Die Presse, jeder wollte wissen, stimmt er? Wann kommt er und wie kommt er nach Koblenz?
Und wann und wie kam er nach Koblenz?
Er kam mit einem Hubschrauber, mit einem Polizeihubschrauber aus Mecklenburg-Vorpommern, mit einem Kollegen von uns, der mitgeflogen ist und die ersten Kontakte geknüpft hat zu ihm. Ist immer wichtig. Immer wichtig, dass man Kontakt findet zu dem Mann, von dem man so viel wissen will, was dort geschehen ist. Und als das dann bekannt wurde, dass der mit dem Hubschrauber kommt, war das Polizeipräsidium in Koblenz belagert von der Presse, ich weiß gar nicht, Übertragungswagen und.
Die ganze Republik hat mitgefiebert bei dieser Jagd und man hat war auch durchaus ja bundesweit in Angst. Entsprechend war jetzt erstmal ja ein großes Aufatmen und irgendwie schien, so erinnere ich mich selber auch noch damals an die Zeit, schien die Sache abgeschlossen. Aber für Sie in Koblenz, Sie standen ja immer noch vor einem großen Rätsel, nämlich warum hat er diese 4 Menschen umgebracht? Warum ist er von der Villa zum Haus gefahren? Hatten Sie sich schon irgendwie eine Vorstellung machen können, was wohl geschehen war? Oder war das einfach für Sie immer noch... Lag das für Sie immer noch im Nebel?
Wir wussten nicht, was im Einzelnen geschehen ist oder warum es geschehen ist und auf welche Art und Weise es geschehen ist. Wir haben natürlich, der Kollege, der diese 6 Stunden oder 7 Stunden da mit ihm im Hubschrauber waren, der hat mit ihm den ersten Kontakt geknüpft. Die haben auch miteinander gesprochen. Das heißt, Zoreme war nicht geblockt. Der hat ja bei seiner Festnahme schon gesagt, als die Kollegen ihn nach dem Ausweis gefragt haben, hat er gesagt, sie brauchen meinen Ausweis nicht. Ich bin der schon so lange gesucht wird. Und so war es dann auch, dass als er dann letztlich in Koblenz war, dass wir dann begonnen haben mit der Vernehmung. Und Rowehme war gesprächig, er war umgänglich. Er ist kein dummer Mensch, aber er hat, ja, würde man sagen, in seiner Jugend den Absprung verpasst, vom Bösen zum Guten.
Haben Sie ihn selber auch gesprochen?
Ja, ja.
Und was war Ihr Eindruck in der persönlichen Begegnung mit ihm?
Es gab Tage in den Vernehmungen, dann hat er gesagt, hör mal, ich würde gern mal ein halbes Hähnchen essen heute Mittag. Dann haben wir ihm das besorgt. Ich erinnere mich daran, irgendwann kam er also zu uns auf die Dienststelle zur Vernehmung und sagt, guck mal hier, ich habe dir was mitgebracht. Fanpost. Wie Fanpost? Da legt er mir 20 Briefe dahin von Frauen, die ihm geschrieben haben in die JVA, die ihn heiraten wollten. Also glauben Sie, Herr Volland, ich habe halt den Verstand verloren. Ich sage, das ist doch nicht. Er legt die dahin und lacht. Wir haben auch darüber gelacht. Aber dann kommt er zum Beispiel und sagt, hier, das ist meine Favoritin. Das ist ihre Favoritin. Ja, sagt er, nicht so einfach. Guck dir die mal an. Ich habe der Kuh geschrieben, sie soll erst mal 20 Kilo abnehmen.
Also er hat ja auch jetzt zu dem Zeitpunkt kurz nach seiner Festnahme überhaupt gar kein Unrechtsempfinden und keine Empathie jetzt seinen Opfern gegenüber.
Nein, er hat eigentlich den Opfern die Schuld gegeben.
Was hat er denn erzählt, warum er diese vier Menschen getötet hat?
Ja, er ist nach Remagen gekommen, mit dem Fahrrad und am Rhein entlang geradelt und war mittellos. Dann hat er diese Villa gesehen und hat gesehen, dass dort Bauarbeiten sind. Es ist Wochenende, dann wird ja da nicht gearbeitet. Da könnte ich also übernachten. Das hat er getan. Er ist dort rein, hat dort übernachtet und wird an diesem Sonntag kurz vor Mittag von dem Herrn Schröder geweckt. Der war vorher im Krankenhaus wegen irgendwelchen Krankheiten und hatte die Villa lange nicht mehr gesehen und wollte dort nach dem Rechten schauen. Der Herr Schröder weckt den Zurwehme. Der Zurwehme, ja, langsam und hat aber schon den Gedanken im Kopf, wenn das der Inhaber dieser Villa ist, hat der Geld. Und das ist das, was ich brauche. Er hat den dann angesprochen und hat gesagt, oder bedroht mit einer Pistole. Ich brauche Geld.
Wo hatte er die her, die Pistole, als entflohener Häftling?
Der hatte die auf der Flucht sich besorgt. Auf seiner letzten Flucht. Schreckschusswaffe, glaube ich. Dann hat er gesagt, so, Geld. Und der Mann hat gesagt, ich habe kein Geld. Geld ist auf der Bank. Und wenn Sie jetzt nicht abhauen, dann rufe ich die Polizei. Nimmt sein Handy, will die Polizei anrufen und dann schlägt Zurwehme zu. Dann ist er ihn angegangen und hat mit seinem Überlebensmesser den Mann getötet. Er wusste selbst nicht mehr, warum er den Schirm aufgebaut hatte, aufgeschlagen hatte. Mit dem Bauschutt da meinte er, das könnte also durchaus so gewesen sein, dass er damit Faserspuren von ihm beseitigen wollte. Dann klingelt das Handy von diesem Mann. Und er geht an das Handy und hört dann eine Frauenstimme, die nach ihrem Mann fragt. Und er antwortet daraufhin, ihr Mann kann im Augenblick nicht telefonieren. Was da vorgefallen ist oder was passiert ist, das sage ich Ihnen gerne, aber bei Ihnen zu Hause. Er hat sich beschreiben lassen, wo die Frau wohnt. Und sie hätte ihm noch gesagt, das ist also noch kein Kilometer bis zu meiner Wohnung von der Villa aus. Und dann ist die Frau, dann hat er gesagt, ja, ich käme also vorbei. Und dann ist die Frau, dann hat also die Angst gepackt. Und insbesondere, was ist mit ihrem Mann, weil der aus dem Krankenhaus gekommen war. Sie hat im Krankenhaus angerufen, da war er nicht. keine Aufnahme von ihm. Sie hat bei ihrem Bruder und bei der Schwägerin angerufen. Es ist ihr alles komisch vorgekommen. Und die Schwägerin und der Bruder im Restaurant erreicht, die haben gesagt, wir kommen. Wenn da einer kommt, da stimmt was nicht. Und als die beiden zur Wohnung der Frau Schröder kamen, war Zulawemi schon da. Er sagt, die Frau hat aufgemacht. Oh, weil sie war ja eine ältere Frau. Ich hatte also nicht unbedingt sexuelle Bedürfnisse da, aber Geld. Und das war auch eigentlich sein Grund, weshalb er dorthin ist. Er wollte Geld. Und wer so eine Villa hat, der hat Geld. Und die Frau hat gesagt, ich habe kein Geld. Und ich rufe die Polizei. Und mein Bruder, der kommt eh gleich. Und meine Schwägerin. Und dann hat er mit diesem Messer auf diese Frau eingewirkt, hat die ans Schlafzimmer gedrängt und hat sie dort ganz erheblich verletzt, wie sie dann letztlich dort auch gefunden wurde. Und dann kommt Bruder und Schwägerin, die bedroht er auch mit dieser Pistole, hat gar nichts von der Frau Schröder gesagt. Die wussten gar nicht, wo diese Frau ist oder wo ihre Schwester Schwägerin ist. Und hat die beiden dann mit der Pistole bedroht und wollte Geld. Und der Ehemann, etwas robust noch, sie kriegen kein Geld, ich rufe die Polizei. Und dann kam der nächste Angriff auf den Mann mit dem Messer und hat den fraktiert. Ich glaube, das war noch in der Küche. Und der flüchtet dann Richtung Badezimmer. Und dort dann in die Badewanne und dann das Geschehen mit Fesselung, Füße, Hände, auch Fesselung über den Mund, über die Augen, auch bei dessen Frau dann. Ja, und dann hat er bei dieser Arbeit festgestellt, dass die Frau Schröder aus dem Schlafzimmer sich bemerkbar macht. Das heißt, die war ja noch gar nicht tot. Dann ist er wieder da rein.
Das war der Zeitpunkt, als sie Gegenstände aus dem Fenster geworfen hat.
Ja, genau. Dann hat er wieder auf sie eingewirkt. Die anderen beiden waren tot. Und er hat bei der Nachsuche irgendwo Kleingeld gefunden, Münzgeld gefunden. Es waren so um die 8.000 D-Mark. Das hat er dann mitgenommen und hat sich Fahrzeugschlüssel von dem Bruder der Frau Schröder an sich genommen und ist dann mit dem Fahrzeug geflüchtet.
Dieter Zurwehme wurde dann zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er kam in eine andere JVA und auch Hafturlaube waren danach erstmal kein Thema mehr.
Nein.
Waren Sie selbst empört darüber, dass dieser gefährliche Mann hatte freikommen dürfen und dass dadurch der Vierfachmord überhaupt möglich geworden war?
Empört war die ganze Bevölkerung, auch die Polizei, auch wir. Keinerlei Verständnis für dieses Ergebnis der Begutachtung und auch kein Verständnis dafür, wie seitens der JVA reagiert wurde. Auch nicht, als er Straftaten begangen hat.
Wie blicken Sie auf Täter wie Zurwehme? Sie haben ihn ja schon beschrieben in seiner Empathielosigkeit. Das ist ja, glaube ich, ein Tätertypus, der Ihnen im Lauf Ihrer langen Jahre als Mordermittler immer mal wieder begegnet sein dürfte. Man sieht dann einerseits, welches unfassbare Leid Sie anrichten, diese Brutalität und diese fehlende Empathie. Aber zugleich erfahren Sie auch immer wieder was über die Biografien, die ja auch erschütternd sind.
Ja, ja.
Was überwiegt da für Sie? Abscheu oder Mitleid?
Also absolut Abscheu. Mhm. Absolut. Ich hatte einmal einen Täter, der ein 11-jähriges Mädchen getötet hat und einen 6-jährigen Jungen töten wollte. Der wurde dann festgenommen und ich habe, das war damals, hat sich das in Ulm zugetragen, ich habe den vernehmen wollen. Und dann wird er mir da ins Zimmer geführt, ein absoluter geistig zurückgebliebener Mann, Alkoholiker. Er sitzt bei mir auf dem Stuhl und zittert und zittert und zittert und ruft, gib mir doch bitte eine Flasche Bier. Das hat sich über Stunden hingezogen. Und dann fällt er vom Stuhl und dann habe ich den Notarzt verständigt. Und dann kommt der Notarzt und sagt, hätten Sie dem eine Flasche Bier gegeben, möglicherweise noch einen Schnaps dazu, und hätten Sie mit dem den ganzen Tag reden können. Da kam bei mir, aber nur ganz kurz, ganz, ganz kurz, der Gedanke, der ist zwar ein fürchterlicher Mörder, Kinderschänder, aber irgendwo ist er selbst auch Opfer. Opfer seiner selbst oder Opfer seiner Umgebung, seiner Umwelt, keine Ahnung. Aber das war nur ganz kurz. Immer dann, wenn solche Ideen aufkamen oder aufkommen bei mir, dann denke ich wieder an die Opfer und dann ist das ganz schnell erledigt.
Wie gelingt es Ihnen dann eigentlich, oder wie ist es Ihnen damals gelungen, diese Abscheu oder diese Empörung, die jetzt aus Ihren Worten klingt, dass sie nicht spürbar wird?
Ja, wissen Sie, wir wollten so viel Details wissen über diese ganze Tatausführung, über seine Vorgeschichte, über das, was er eben auf der Flucht alles angestellt hat. Und da ist es dann so, dass man, das gute Auskommen sucht. Er wird von uns fair behandelt, obwohl das nicht verdient hat. Und auf der anderen Seite soll er uns erzählen, was jetzt im Einzelnen geschehen ist und warum. Das ist ein Geben und ein Nehmen, ohne jetzt zu sagen, der liebe gute Zurwehme. So eine Idee käme ich überhaupt nicht.
Der bedauernswerte Mann.
Ja, der bedauernswerte Mann.
Ganz herzlichen Dank, Herr Starke, für das sehr interessante Gespräch.
Bitte schön.
In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir auch nochmal auf das digitale Angebot von Stern Crime hinweisen. So können Sie die kommenden Hefte auch lesen, falls Ihnen ein Kauf am Kiosk nicht möglich sein sollte. Stern Crime Plus beinhaltet unser Heft in digitaler Form, dazu die besten Geschichten aus den letzten 5 Jahren. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de.
Audio Now.